Hallo und willkommen zu Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Und bevor es heute losgeht mit einem persönlichen Idol von mir, aber das werdet ihr gleich hören, kurzer Hinweis. Am Wochenende findet das BBL Top 4 in München statt im SAP Garden. Und der FC Bayern Basketball trifft am Samstag um 16 Uhr auf Bamberg, um 19 Uhr dann am Samstag Alba gegen Oldenburg. Und das Finale ist am Sonntag und Tickets sind noch erhältlich. Also wenn ihr es rechtzeitig hört, ran da. Holt euch die Karten, wird sicherlich ein spannendes Pokalwochenende. Aber selbst wenn ihr das nicht schafft, es gibt eine Menge Rahmenprogramm. Im Pineapple Park zum Beispiel, im Streetball Spot, in der alten Paketposthalle gibt es die Baller Academy. Da gibt es Skill Workshops, die Maskottchen kommen vorbei. Es gibt Giveaways, tolle Geschichte, geht morgens um 10 Uhr los, ne? Donnerstag bis Sonntag. Für alle Fans gibt es die Ballers Night am Samstagabend im Herrschaftszeiten. Da könnt ihr feiern, auch mit ein paar von den Legenden, die zum Beispiel am Freitagabend, das ist dann leider nur für geladene Gäste, bei der Legends Night mit dabei sind. Im SAP Garden wird es ein BBL-Museum geben mit tollen Ausstellungsstücken, die Geschichte des deutschen Basketballs endlich mal nach vorne bringen, dass jeder das mal anschauen kann. Man kann diese Geschichte erleben und ich würde mich einfach freuen, wenn das was für euch ist, wenn ihr den deutschen Basketball erleben wollen an diesem Wochenende. Nicht nur in der Arena, nicht nur im SAP Garden, sondern auch bei all den tollen Aktivitäten drumherum. Und apropos Legenden des deutschen Basketballs. Willkommen, unser heutiger Gast, Mike Jackel. Also heute freue ich mich brutal über den Gast, den wir haben. Nicht, dass ich mich sonst nicht freuen würde, aber der Mann heute, der hier ist, ist für mich persönlich auch Idol, muss ich direkt sagen. Aber fangen wir erstmal mit den Meriten an, damit die jüngeren Zuhörer wissen, wer da eigentlich sitzt. Viermal Pokalsieger, viermal Deutscher Meister, Europameister 1993, Topscorer der BBL, ewiger Topscorer, die meisten Punkte erzielt, glaube ich, wird auch nicht mehr geschlagen werden, der Rekord. Deswegen auch der Spitzname Mr. Bundesliga, aber die Eingeweihten kennen ihn unter dem Namen Mike Jackel. Mike, schön, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Und jetzt muss ich direkt ein bisschen ausholen. Ich glaube, der Steffen hat schon so halb verraten, weil ich war gestern Abend, glaube ich, Abendessen. Uns verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, von der du gar keine Ahnung hast. Und ich muss ein bisschen ausholen. Du hast deine Karriere, kommen wir danach zu, 1982 in Wolfenbüttel angefangen. Kleiner Ort hier in Niedersachsen, eine große Basketballtradition. Bis dann weiter nach Göttingen, kommen wir alles zu, Bamberg etc., Köln. Aber am Ende wolltest du, ich glaube es war 96, 97, nochmal deine Karriere ausklingen lassen in Wolfenbüttel. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da gab es dann so einen Geldgeber, der hat das dann möglich gemacht, dass Mike Jackel zurückkommt. Man wollte aufsteigen in die Bundesliga. Und dann aber ist dieser Geldgeber kurz vor der Saison weggelobt worden in der eigenen Firma und konnte nicht mehr über das Geld verwalten. Und wenn nicht verwalten, konnte das Geld nicht mehr an die Basketballer geben. Und dann bist du zur SG Braunschweig gewechselt, bevor du in Wolfenbüttel überhaupt gespielt hast. Und dein Nachfolger in Wolfenbüttel war wer auf der Position Small Forward?
Du.
Genau, ich.
Und das stimmt.
Wolfenbüttel ist gibt's dann in der Folge nicht, abgestiegen in dem Jahr. Jetzt kann jeder da natürlich die Parallelen ziehen, wer daran schuld war und wer nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Sache, die uns verbindet. Und wir haben mal gegeneinander gespielt. Damals, muss ich auch noch erinnern, Bamberg hat ja öfter dann vor der Saison Freundschaftsspiele gemacht in Wolfenbüttel, war ja kein Nürnberger, der auch aus Wolfenbüttel kommt, da auch noch Verbindung hatte. Und da haben wir damals, in meinem ersten Zweitliga-Jahr, durfte ich dich verteidigen, so, also mein basketballerisches Idol. Und ich so, Gottes Willen, ist das geil. Ich glaube, ich habe 4 Punkte gemacht. Du hast mir nach Hand gegeben und gesagt, gut gespielt, was du wahrscheinlich auch jedem gesagt hättest, aber in dem Fall ging das runter wie Öl. Und das wollte ich einfach jetzt von Anfang an loswerden, damit das direkt hier raus ist. Vielen Dank dafür
nochmal. Ja, das freut mich, dass wir so eine Verbindung hatten. Ich erinnere mich leider nichts daran, aber nicht. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich von Bamberg nach Braunschweig gegangen bin. Wie du gesagt hast, ich wollte erst nach Wolfenbüttel und ich dachte bis zum Letzt, dass es geklappt hätte oder klappen wird, aber letztendlich hat es nicht geklappt. Und dann Terry war Manager bei Braunschweig. Oder Advisor bei Braunschweig, Advisor, und er hat mich schnell geholt. Und ich meine, wenn ich hier in Wolfenbüttel gespielt hätte, vielleicht hätte ich die 10.000 Punkte nicht geschafft. So, irgendwas ist gut da rausgekommen.
Ich glaube, wir haben dann auch sogar noch mal ein Freundschaftsspiel gegen Braunschweig gemacht in dem Jahr, weil es da Wolfenbüttel auch finanziell nicht so gut ging. Da hast du aber, glaube ich, ausgesetzt. Aber ja, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die niedersächsische Basketballgeschichte zurückgehen. Aber wir können vielleicht da anfangen. in Wolfenbüttel 1982. Wie kam das damals dazu? Ich meine, du bist in Kanada aufgewachsen. Das ist schon erstaunlich genug, dass man in Kanada Basketball spielt zu der Zeit, glaube ich, wo alle ja Eishockey spielen. Aber wie kam das dazu, dass du damals überhaupt in die Bundesliga gekommen bist?
Ich habe in der Uni gespielt, Simon Fraser University, und ein Mitspieler, der ich mit denen gespielt habe, John Dronsella, der ist vor mir nach Deutschland gegangen und er hat mir von deutscher Basketball erzählt. Und ich war interessiert und habe mich vorbereitet, einen deutschen Pass geholt, so dass ich, wenn ich aufhöre mit Basketball in Kanada bin, dass ich sofort nach Deutschland gehen konnte. Terry Schofield hat mich erreicht während meiner Spielzeit in der letzte Jahr Uni. Da war ein Turnier in San Diego und ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mir ein bisschen davon deutsche Basketball erzählt, hat mich mehr interessiert dafür. Weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie hat Wolfenbüttel, ein Agent, ein Spielagent, hat von mir gehört, hat mit mir gesprochen und hat gesagt, dass Wolfenbüttel Interesse hätte, dass ich rüberkomme für 2 Wochen oder 1 Woche, 2 Wochen. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was da war. Ich dachte, ich mache nur ein paar Probetraining und sowas und sehe die Stadt und rede mit den Leuten. Ich kam an und als die mich im Flughafen abgeholt haben, haben wir gesagt, wir haben ein paar wichtige Spiele. Könntest du auch spielen? Und hatte keine Ahnung, was da für Spiele war. Ich dachte, warum nicht? Für mich war Basketball das Leben. Ich konnte jeden Tag spielen und ich dachte, okay, ich spiele mit diesem Verein. Aber ich wusste nicht, wofür. Und dann kam es raus, das ist ein Pokalfinale. Und es war nicht nur Pokalfinale, aber es war gegen der deutsche Meister, Saturn Köln. Die erste waren, der Wolfenbüttel war im Abstieg. Und ich dachte, ja, ich spiele, es wird Spaß machen, ich werde Spaß haben. Ich habe gespielt, nicht viel dabei gedacht. Und irgendwie, überraschendweise, hat Wolfenbüttel Köln mit 18 geschlagen oder 17, glaube ich. Ist ganz hoch. Und ich sollte nächsten Tag zurück nach Kanada fliegen, weil ich sollte nur 1 Woche da bleiben. Aber dann haben sie mich überredet, noch den Rückspiel zu spielen in Köln. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr mich noch 1 Woche haben will, dann fahre ich mit nach Köln und dann mache ich das zweite Spiel auch. Wir haben hoch verloren, aber letztendlich mit 1 Punkt gewonnen und waren Pokalsieger. Das war alles, für mich, wusste nicht, wie wichtig das war der Zeit. Aber ja, nachher habe ich das gemerkt. Yes, es war eine sehr wichtige Zeit für Wolfenbüttel.
Ja, das ist irgendwie auch eine wilde Geschichte und ich glaube auch ganz exemplarisch, wie das damals noch lief im deutschen Basketball, oder? Das war ja wie alles so ein bisschen. Also es war ja noch wirklich Schulturnhallen, es war alles noch super amateurhaft und hatte wahrscheinlich mit der heutigen Bundesliga überhaupt gar nichts zu tun, wirklich.
Ja, nee, es ist unglaublich, wie Basketball in Europa sich entwickelt hat, besonders Deutschland. Ich erkenne das nicht mehr, wie es war bei meinen Zeiten. Und es ist richtig professionell geworden und ich bin beeindruckt.
Dann lass noch einen kurz zurückgehen. Wie gesagt, wieso bist du überhaupt beim Basketball gelandet? Ich weiß, also deine Eltern sind ja ausgewandert aus Deutschland, deswegen hattest du ja auch den deutschen Pass. Aber wieso in Kanada Basketball? Das war ja noch eine Zeit, bevor es zum Beispiel Toronto Raptors und Ähnliches gab. Kanada ist ja quasi das Gleiche mit Eishockey wie bei uns mit Fußball. Warum wurde es bei dir Basketball?
Ich war sehr sportbegeistert. Ich habe alle Sportarten gespielt. Ich habe Baseball, Fußball, Tennis, Golf, alles ausprobiert, außer Eishockey. Komischerweise, ja. Meine Eltern kamen aus Deutschland und sie waren nicht so interessiert in Hockey. Sie haben mich erst in Fußball reingebracht. Ich habe, als ich 9 war, angefangen Fußball zu spielen, wobei das hier in Deutschland sehr spät ist. Ich glaube, Leute, Kinder mit 4, 5 fangen an mit Fußball hier. Aber ich habe mit 9, Basketball habe ich erst mit 13, 14 angefangen und war ich auch nicht so besonders gut. Es war nur ein Nebensport für mich. Es war mehr interessiert an die anderen Sportarten, die ich gespielt habe. Aber dann zwischen 15, 17 bin ich ein bisschen gewachsen, war ich plötzlich 1,92 Meter. Und ich habe mich ein bisschen mehr für Basketball interessiert deswegen, weil Fußball war ich zu groß und zu lang. Und ich habe mich auf Basketball dann erstmal konzentriert, als ich 17 war. Ich war ein Spätanfänger, aber dann habe ich mich ziemlich schnell entwickelt. Aber ich war ziemlich gute Basketballspieler in Highschool. Aber als ich in College gegangen bin, war ich auch, musste ich richtig kämpfen, um meinen Platz zu kriegen in der Uni-Mannschaft. Aber ich habe mich entwickelt, weiter in Uni-Basketball gespielt und ja, das war mein Sport.
Ja, du hast ja auch in der Uni ja auch gescored ohne Ende, warst ja auch da einer der, glaube ich, auch in der Hall of Fame, da British Columbia und so. Also das hat ja super funktioniert. Also wenn du sagst, du hast dich entwickelt, gab es da besondere Trainer, die dich da wirklich unter ihre Fittiche genommen haben oder war das einfach in dir drin und es kam einfach nur stückweise raus?
Es war beides. Ich hatte sehr gute Trainer, als ich in der Uni war und auch ich habe sehr viel daran gearbeitet. Jeden Sommer habe ich nur Basketball trainiert, bin ich in den Kraftraum gegangen. Ich war sehr schwach, als ich in die Uni gegangen bin und ich musste sehr zulegen mit dem in den Kraftraum. Und als ich das gemacht habe, habe ich mich entwickelt, so dass ich auch mitmachen könnte in der Uni. Und das ist unglaublich. Du hast gesagt von den Scoren, ich habe die noch einen Rekord bei der Uni mit meisten Punkte pro Spiel, 47. Und dieser Rekord ist es seit 44 Jahren nicht gebrochen. So, ich bin auch ziemlich stolz darauf.
In meiner sportromantischen Vorstellung dachte ich immer, wir können gleich noch drauf kommen, wie du überhaupt gespielt hast, dachte ich immer, oh, Mike Jekyll, ne, Linkshänder. Ich meine, ich trete nicht zu nah, wenn ich sage, konnte nicht wirklich hochspringen in seiner besten Zeit, sondern kam mehr eben über den Wurf, über wie du die Würfe vorbereitet hast. Also super cleverer Typ. Und damals dachte ich immer so, oh, krass. Also das kann ich ja auch. Also wenn ich das wirklich lerne und wenn ich genug Zeit reinstecke, dann komme ich ja auch irgendwann dahin. Klar, habe ich es nicht geschafft, aber ich habe immer vorgestellt, hey, der kommt aus Kanada, der war bestimmt dann irgendwie, weißt du, so wie bei Hoosiers, bei dem Basketballfilm. Also der hat wahrscheinlich auch in Kanada irgendwie auf einer Farm gelebt, hat dann wahrscheinlich irgendwie einen Korb gehabt, im Maisfeld hat er immer nur geworfen, egal ob es geschneit hat oder wie das Wetter war. Habe ich mir das richtig vorgestellt?
Nein, das ist total falsch. Ganz umgekehrt. Ich wohnte in einer Stadt, ich wohnte in Vancouver. Wir haben nicht die ganze Zeit Schnee gehabt. Wir haben keinen Polarbären oder Igloos in unserer Nähe. Es ist eine total normale Stadt und Basketball ist auch ziemlich populär in Kanada und es ist auch jetzt sehr populär geworden, seitdem die Raptors in Kanada sind und man kann sehen jetzt heutzutage, wie viele Spieler aus Kanada spielen in der NBA. So es ist Kanada ist jetzt auch sehr fortgeschritten in Sachen Basketball.
Jetzt habe ich ja so einen kleinen Scouting-Report über dich schon preisgegeben, aber wie würdest du denn selber dein Spiel beschreiben? Was hat dich als Basketball ausgemacht?
Ich würde sagen, meine Spielstärke war, dass ich ziemlich schnell war. Ich konnte schnelle Bewegungen machen. Ich bin unberechenbar, weil ich Linkshänder bin. Leute haben immer gesagt, es ist viel schwieriger, einen Linkshänder zu verteidigen als einen Rechtshänder. So, ich habe das ausgenutzt. Ich hatte keine gute rechte Hand. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Körbe mit meiner rechten Hand gemacht. Ich habe alles nur mit links. Aber das machen die Linkshänder meistens. Springen konnte ich auch nicht. In der Uni konnte ich ein bisschen besser springen, aber ich habe da nicht richtig daran gearbeitet. Ich habe nur meine Schnelligkeit und auch was wichtig für mich war, dass ich auf meinen Außenwurf gearbeitet habe, so dass ich nicht nur gefährlich zum Korb bin, aber auch, dass ich von außen war. Wenn man nicht von außen schießen kann, dann werden sie das nicht mehr respektieren und dann ist es viel einfacher, ziehen zu Korb zu verteidigen.
Als du dann nach Deutschland kamst, also kannst du dich noch erinnern, wie du das Level wahrgenommen hast? Ich meine, du wurdest ja auch direkt reingeschmissen gegen Saturn Köln im Pokalfinale. Also viel schwieriger ging das ja eigentlich auch gar nicht in der Bundesliga zu der Zeit. War das ein viel höherer Level, als du es gewohnt warst?
Auf jeden Fall. In der Uni war ich vielleicht in der Mannschaft zweit- oder drittgrößter Spieler mit meinen 1,99 Meter. Wir hatten vielleicht ein paar andere Spieler, so 2 Meter, 2,01 Meter. Und kam ich nach Deutschland. In Wolfenbüttel waren ein paar Leute, die waren auch so 2,05 bis 2,10 Meter. Und wenn man, als ich die Gegner geguckt habe, da war Michael Papert, der war 2 Meter. Und dann hat Klaus Sander, Holger Aper.
Klaus Sander, genau.
Die waren alle 2,10 Meter oder fast. Und das war wirklich unglaublich zu sehen, wie groß die Spieler waren. So, ich musste mein Spiel auch ein bisschen umändern, weil wenn man gegen diese Spieler spielt, wenn ich versuche, da reinzuziehen, dann werde ich immer geblockt oder so. So, erstes Spiel war für mich ein bisschen lernen. Ich musste daraus lernen, wie ich das spiele. Und ich glaube, in das erste Spiel habe ich nur so 10 Punkte gemacht. Aber im zweiten Spiel habe ich mich verbessert. Ich war auch länger in Deutschland. Ich habe die ganzen Flugsachen und habe ich mich erholt. So im zweiten Spiel habe ich ein bisschen besser gespielt. Und deswegen sind wir Pokalsieger geworden.
Und dann ging es für dich ja weiter nach Göttingen, also von einer, sag ich mal so, Basketball-Hochburg hier im Norden, ich bin gerade in Wolfsburg, dann weiter in wahrscheinlich sogar die Basketball-Hochburg, die wir haben in Norddeutschland. Das, ich kann mir vorstellen, dass dir das als Stadt und so wahrscheinlich sehr gut gefallen hat, weil einfach in Göttingen sich ja gefühlt alles um Basketball dreht zu der Zeit.
Terry hat mich ja, nachdem ich aus Wolfenbüttel zurück nach Kanada gegangen bin, ich musste meine Uni fertig machen und dann im Sommer hat er nochmal Kontakt mit mir gemacht und ich habe das ein bisschen mehr mich informieren lassen und gemerkt, dass Göttingen eigentlich eine der stärkeren Mannschaften in der Liga war. Und die haben immer eine gute Chance, Meister zu werden. Und für mich war das wichtig. Ich wollte in einer guten Mannschaft spielen, dass die oben mitspielen und Terry hat mich überzeugt, dass Göttingen so eine Mannschaft ist. So, ich ging nach Göttingen und wir hatten auch eine sehr tolle Mannschaft. Wir hatten Spieler wie Wilbert Olindi, Ingo Mendel.
Wilbert, klar.
Hm. Ja, und ein paar andere John Dranzella, Deutsch-Kanadier, und ein paar Deutsch-Amerikaner. Und es war eine sehr gute Mannschaft und wir haben auf Anhieb die deutsche Meisterschaft gegen Köln gewonnen. So für mich war das eine sehr gute Entscheidung, aber letztendlich ist die beste Entscheidung für mich, weil ich meine Frau da kennengelernt habe.
Ah.
Und wir haben in 1984 geheiratet und wir sind immer noch glücklich zusammen.
So muss es sein. Ja, und Göttingen, glaube ich, ist, also vielleicht ist es vielen nicht so klar, die noch nicht da waren, aber Göttingen ist ja auch so eine Stadt, alter Stadtkern, sagt, Fußball gibt es da nicht wirklich, große Uni. Und das war ja auch die Zeit noch in Deutschland, wo Basketball ja eh in diesen Unistädten so populär war. Und wie gesagt, in Göttingen, wahrscheinlich zieht sich so ein bisschen durch deine Karriere, oder? Ich meine, Wolfenbüttel, Göttingen, später Bamberg, das sind ja eigentlich alles Städte, wo Basketball die absolute Nummer eins ist.
Ja, weil in Deutschland damals war Basketball in die Großstädte nicht populär und ich glaube vielleicht Köln, Berlin, sonst nicht so viele Mannschaften waren in die Großstädten. Es war nur Oldenburg oder Ludwigsburg oder diese kleine Bayreuth, kleine Städte, wo Basketball populär war. So war es so und die Entwicklung von Basketball, jetzt kann man sehen, dass die auch in den Großstädten auch sehr populär sind. Und und es geht so weiter.
Wie habt ihr damals trainiert? Also ich denke, das war ja noch eine Zeit, wo das wahrscheinlich auch in der Hinsicht nicht so professionell war, wie wir das heute halt sehen, was ich mit Krafttraining morgen, Shootaround und abends normales Training. Wie sah so eine normale Trainingswoche damals in Göttingen aus?
Kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einmal pro Tag trainiert haben. Mhm. Und nach einem Spiel oder Spielwochenende haben wir bestimmt den ersten Tag frei. So, wenn wir Samstag gespielt haben, haben wir Sonntag nicht trainiert. Dann kommen wir wieder zusammen Montag, trainieren einmal pro Tag. Da war nichts anderes da. Einige Leute, so die jüngeren Spieler, die waren alle, die gingen zur Schule. Ein paar Leute haben andere Arbeitsstellen gehabt. So, es war nicht so profimäßig wie heutzutage, wo alle nicht arbeiten müssen oder was. Und so, wir mussten das respektieren. So, wir kamen alle zusammen, jeden Abend zusammen und trainiert.
Als ich damals ins Wolfenbüttel war, hatten wir auch einen Amerikaner mehr, durften wir damals ja nicht haben, in der zweiten Bundesliga. Und der hat dann immer natürlich noch selber Krafttraining gemacht. Also wir hatten abends unser Training 2 Stunden und der ist dann morgens wieder meint, hey, das ist mein Job, ich bin der Ausländer. Ich muss extra Einheiten schieben, damit ich eben meinen Standard halten kann. Jetzt warst du natürlich, hattest du einen deutschen Pass, aber war das bei dir ähnlich, dass du als einer der besseren Spieler dann extra Schichten gemacht hast?
Eigentlich nicht in Göttingen. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein bisschen mehr gearbeitet habe an meinem Spiel. Allein, aber nicht so viel mehr. Während die Zeit hat es sich entwickelt, als ich nach Köln gegangen bin und weiter nach Bamberg, nach Braunschweig, haben wir mehr Arbeit gemacht, Krafttraining und Konditionstraining und so weiter und auch Schusstraining während des Tages. So, während die Zeit ist es mehr und mehr, hat sich mehr und mehr entwickelt in diese Richtung.
Weißt du noch, wie der erste Kontakt vom DBB zu dir war in Sachen Nationalmannschaft, wer dich damals angesprochen hat?
Ja, es war sofort. Als ich gespielt habe in Göttingen, waren sie sehr interessiert, dass ich für die Nationalmannschaft spiele. Leider haben sie diese Regel gehabt, Spielberechtigung. Ich musste 3 Jahre in Deutschland spielen, als Deutscher, bevor ich spielberechtigt war. Ich kam nach Deutschland in 82. Und leider konnte ich nicht nach L.A. mitfahren für die Olympiade, weil ich war nur zwei Jahre da. Und meine erste Möglichkeit zu spielen war in 85 die Europameisterschaft und ich habe sofort mitgemacht.
War dir das wichtig damals? Weil ich meine, du hattest ja so dann, klar, die Eltern waren deutsch, aber war das für dich sowas nach dem Motto, okay, ich kann noch mehr Basketball spielen, cool? Oder gab es da noch andere Beweggründe für dich dabei zu sein?
Es war einzige Sache, war, ich liebte Basketball. Ich wollte so viel spielen, wie ich könnte. Und dass ich die Gelegenheit für ein Land spielen zu können, hat mich gereizt und ich wollte unbedingt für Deutschland spielen. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass ich das machen konnte.
Wie war das damals beim DBB? Also heutzutage ist das ja auch alles total durchorganisiert und professionell mit Physios etc. pp. Aber wie war das damals zu Anfang der 80er? Ich kann mir vorstellen, es war ähnlich amateurhaft wie in der Bundesliga.
Es war genauso wie die Bundesliga, amateurhaft. mehr möchte ich nicht darüber sagen.
So schlimm. Aber war das damals für dich leicht? Bist du leicht in die Mannschaft reingekommen? Weil klar, heutzutage gibt es so Sachen, dass man sagt, ey, also, ja, muss es denn sein, dass dann Leute naturalisiert werden? Wir haben ja gute Basketballer hier, manchmal gibt es da auch ein bisschen Animositäten. Also hast du es damals leicht gehabt, da reinzukommen in das Team?
Es war kein Problem. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit der Mannschaft und ich erinnere mich überhaupt nicht, dass ich irgendwie Probleme hatte. Ich war ein Teil der Mannschaft und das ging von Anfang an ganz gut. Und ich glaube, in dem Jahr war auch Detlef dabei und er hat auch sehr gut in die Mannschaft reingepasst. So, es hat sehr viel Spaß gemacht und gegen andere Länder zu spielen. Deutschland war nicht so stark, wie die jetzt sind. Ich glaube, sie sind Fünfte geworden in die EM in 85, aber für uns war das eine gute Leistung, wenn man sieht, was für andere Mannschaften da waren. Russland war sehr stark.
Aber ich finde auch, das war mal auch eine Zeit damals, gut, klar, bei 93 reden wir gleich noch und 92, aber ich finde, das war damals so eine Zeit, wo man eigentlich, wenn man rückblickend mal drauf schaut, was für Spieler da so langsam damit reinkamen, ob es jetzt ein Stefan Beek war, Mike Koch, Kai Nürnberger, Chris Welp, Hansi Gnade, das sind ja alles Leute, die zum Teil natürlich, viele wurden auch durch den USA ausgebildet, in der NCAA. Einige haben ja auch ein bisschen in der NBA sich da verdungen. Klar, Detlef natürlich Ewigkeiten, aber dann jemand wie Uwe Blab oder auch Chris Webb, die waren natürlich auch dann zumindest kurzzeitig da. Also irgendwie war die Qualität ja irgendwie schon gegeben, aber irgendwie habe ich rückblickend immer den Eindruck, und das bestätigt vielleicht ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dass damals so ein bisschen die Struktur gefehlt hat, das alles so zusammenzubringen, weil das Talent für meine Augen war ja schon dafür. Also vielleicht nicht unbedingt für jedes Mal eine Medaille, aber besser, als es damals lief, oder?
Man muss nicht vergessen, da die anderen Länder waren sehr stark. Die Mannschaften aus Russland, aus Jugoslawien damals, die waren ein Land. Und gegen Italien, Frankreich war viel mehr Geld in diese Länder für Basketball freigemacht. Und mit denen zu kämpfen war sehr schwierig für uns. Wir hatten Talent, aber nicht so wie viel Talent, wie wir heutzutage haben. Ich denke, wir waren alle, ja, wir waren ziemlich gut, aber ja, nicht gut genug, um mit denen richtig zu gegenspielen. Sag mal das. Gegner.
Mit denen zu spielen, ja, auf jeden Fall. Aber dann ging es für dich in der Bundesliga weiter nach Köln. Und das war ja damals so der Branchenprimus, sagt man ja. Also das war ja da am BSC Saturn, das weiß ich auch noch, das war so. Gefühlt war das das einzige Team, was irgendwie sonntags mal in der Sportschau gezeigt wurde. Damals gab es ja auch dann diese Zeit, wo es auch mal Galatasaray Köln hieß. Wie hast du diese Zeit in Köln erlebt? Ich habe auch 20 Jahre in Köln gelebt, deswegen weiß ich auch, wovon ich rede. Das ist ja auch eine ganz besondere Stadt mit ganz besonderen Menschen und Fans.
Ja, leider musste ich aus Göttingen, weg von Göttingen gehen, wegen finanzieller Sachen. Göttingen konnte nicht mithalten mit den anderen Vereinen. Und Saturn Köln hat ein sehr gutes Angebot zu mir gemacht und ich konnte nicht Nein sagen. Und ich bin auch froh, dahin zu gehen, weil da auch eine sehr gute Mannschaft war. Und eine Großstadt, so von Göttingen nach Köln zu gehen, war auch eine Änderung. Aber das Lustige ist, dass die Halle, wo die gespielt haben gerade nur 1.000 Leute reingepasst. Es war eine sehr kleine Halle.
Das war die ASV, auf der Messerl habt ihr, glaube ich, gespielt, oder?
In Köln war es ich weiß nicht mehr, wie die Halle heißt, aber es war sehr klein. Ja. Und es war ein orangener Spielboden, glaube ich. Ich komme nicht auf die Namen, aber das war.
Ob es die ASV-Halle war oder war die Halle am Stadion? Weißt du das noch?
Ja, genau.
Ja, dann ist die ASV-Halle, genau. Ja,
ASV-Halle, ja. Sehr kleine Halle. Aber es war gut, dass wir unsere Großspiele in die Kölner Halle gespielt haben. Es war, haben viel mehr Leute reingepasst und so ganze Europaspiele und sowas, die Meisterschaftsspiele haben wir immer da gespielt. So, das war eine sehr gute Atmosphäre, als wir da gespielt haben. Besonders die in der Europa-Liga haben wir ein Jahr gespielt oder ein Jahr, wo wir gegen diese Top-Mannschaften gespielt haben. Und wir haben immer in dieser Halle gespielt und es war ganz toll.
Wer waren damals deine Mitspieler? Zähl mal ein paar auf hier für die Älteren, die sich dann auch vielleicht noch erinnern.
Ich hoffe, dass ich keinen Namen vergesse, aber das ist Klaus Sander war dabei,
ja.
Steffen Beck, Rick Hunger, Bernd Karte, Uwe Sauer, Manny Winter.
Stimmt, Manny Winter, ja.
Brian Warwick war unser Amerikaner. Mhm. Bestimmt habe ich ein paar Leute vergessen. Tony DeLeo war unser Trainer. Erstes Jahr war Ralph Klein Trainer, der aus Israel. Mhm. Und ja. Wir haben nicht so viel Erfolg gehabt. Wir wurden Siebte, aber dann letztendlich in die Playoffs gekommen und in Finale gekommen und da gescheitert. Aber das war ein guter Anfang für die nächsten Jahre, weil wir zwei Jahre danach hintereinander Meister geworden sind.
Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen angespielt auf Köln als Stadt und jetzt haben wir ja gerade Karneval hinter uns. Wie hast du Karneval in Köln erlebt?
Oh, das hat sehr viel Spaß gemacht. der Trainer hat uns ein paar Tage frei gegeben, dass wir ein bisschen feiern konnten. Wir haben schön mitgemacht und das war ein tolles Atmosphäre da und hat viel Spaß da dabei zu sein.
Da muss ich dich fragen, zum einen, was war dein Go-To-Kostüm und zum anderen, was war dein liebster Kölscher Karnevalshit?
Ich erinnere mich an kein Karnevalslied. Es könnte sein, dass es an das Bier gelegen hat. Dass wir getrunken haben, aber Kostüm habe ich mich nur als Basketballspieler gekleidet.
Oh, das ist natürlich billig. Da müssen wir ehrlich sein. So. Ja, beim Kölschen Karneval, das muss man auch den Leuten vielleicht erklären, gerade wenn viele aus Bayern zuhören, ist doch gar nicht so wichtig, dass man die Liga-Lieder kennt. Man geht in die Kneipe, dann wird getrunken, dann läuft die Musik und nach einer halben Stunde singt man eh jedes Lied mit, ob man den Text kann oder nicht. Hauptsache, das mit den Lauten stimmt halbwegs und dann hat man eine gute Zeit, oder?
Ja, da hat man eine gute Zeit, auf jeden Fall.
Dann ging es nach Berlin kurzzeitig und dann wieder zurück nach Köln. Ich habe eben schon mal angespielt, diese Nummer mit Galatasaray Köln. Kannst du das mal erklären, wie das damals zustande kam? Weißt du das noch?
Also ich hatte ein paar Pechjahre. Ich bin nach Berlin gegangen. Ich dachte auch, weil Saturn hat gesagt, wie die Sponsoren nicht mehr. Und so Köln hat ihre Sponsor verloren. Berlin hat ein gutes Angebot gegeben. Ich bin da hingegangen. Aber nach einem Jahr hat die Sponsoren auch da gesagt, dass die nicht mehr zahlen wollen. Und so, ich musste irgendwo anders hin. Und da hat Tony DeLeo mich kontaktiert und gesagt, ja, wir haben einen tollen Sponsor aus Türkei. Galatasaray wird uns sponsieren und die wollen viel Geld reinschmeißen in den Verein. Und so, ich bin da zurückgegangen nach Köln und dachte, oh schön, wir kommen zurück nach Köln, wo ich so viel Spaß und Erfolg hatte. Und Tony ist ein toller Trainer und wir konnten vielleicht was nochmal erreichen. Und plötzlich nach, ich glaube, 2 Monaten haben sie kein Geld mehr gegeben. Und wir haben kein Geld mehr bekommen. So, wir haben fast die ganze Saison für nichts gespielt. Kein Geld gespielt, aber wir wollten zusammenbleiben. Wir haben das gemacht, so dass wir zeigen können, dass wir das machen können.
Ja, und danach war ja dann lange auch der Ofen aus, was Bundesliga-Basketball in Köln anging. Weil ich bin dann, ich bin 96, 97 dann nach Köln gegangen. Und da war es ja dann, gab es ja keine Bundesliga, keine Zweitliga. Das war einfach das letzte Jahr damals, bis dann irgendwann ne, Rheinenergie Köln und so wieder kam. Mittlerweile ist das ja auch, glaube ich, Pro A, Pro B. Ja, schade damals, aber fand ich damals auch eine krasse Geschichte.
Ja, damals waren die Sponsoren nicht so verrückt auf Basketball. Es war sehr schwierig, immer Sponsoren zu finden. Und das war ein großes Problem in die Bundesliga-Mannschaften damals, ist das Sponsoren zu finden. Und es kann sein, dass die mitmachen für 1 oder 2, 3 Saisonen. Und wenn sie weggehen, dann kommt nicht noch einer dahinter und sagt, okay, wir übernehmen das. Es war nicht so leicht, sowas zu machen.
Aber dann kommt ja wahrscheinlich so die stabilste Phase in deiner Karriere, ne? Dann von 1990 bis 96 in Bamberg. Das war ja dann auch so die Zeit, glaube ich, ich weiß nicht, war das die stabilste Zeit? Also würdest du sagen, ja, da habe ich wirklich dann auch vielleicht sogar die beste Zeit in der Bundesliga gehabt, wo es am meisten Spaß gemacht hat?
Nein, kann ich nicht sagen. Ich habe genauso viel Spaß gehabt in Göttingen wie Köln. Und Bamberg war ein bisschen anderes. Es war sehr schön. Wir sind da lange geblieben und haben auch sehr viele Erfolge gehabt. Wir haben den ersten Pokal für Bamberg gewonnen und in der Geschichte. Und an den Werte der Zeit war ich bei der Nationalmannschaft und wir waren in die Olympiade in 92 und auch in die Europameisterschaft haben wir in 93 gewonnen. So. Sehr viele schöne Jahre habe ich da auch gehabt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit den ganzen Spielen in Bamberg auch zu spielen.
Ja, ich meine, damals, das war ja diese Achse, also Kai Nürnberger als Point Guard, ne, du auf dem Flügel, dann Sly Kinchen, kann ich mich noch erinnern, damals, als wir gegen euch gespielt haben. Ich habe ihm die Hand gegeben und meine Hand war halt weg. Ich habe meine Hand nicht mehr gesehen in seiner Hand, also wahnsinniger Typ.
Man darf nicht vergessen Ken Sweet.
Natürlich, ja. Klar.
Und das war ein Merkmal in Bamberg, als ich da gekommen bin.
Genau.
Und, er war ein toller Mitspieler.
Das war so eine tolle Mannschaft. Das war wie so stimmiger Basketball, den ihr gespielt habt. Auch so ein cleverer Basketball. Und ich finde es immer so schade, dass solche Teams heutzutage, du wirst es nicht wissen, weil du in Kanada lebst, aber sowas in Deutschland, was Leute, die können sich nicht daran erinnern, wenn sie es nicht wirklich erlebt haben, diese Jahre, dann, es gibt jetzt auch keine große Geschichtsschreibung leider über diese Jahre. Aber ich finde es so wichtig, was weiterzutragen, weil es einfach eine tolle, tolle Mannschaft war, auch wenn natürlich in der Zeit Leverkusen ne, und dann später Alba die Primus so waren, aber ich habe das damals einfach wahnsinnig gerne geguckt, wie ihr Basketball gespielt habt.
Ja, in der Zeit hat Leverkusen in Berlin ziemlich viel Geld gehabt, die haben letztendlich gute Sponsoren gefunden und die waren sehr schwere Gegner. Ich glaube, wir sind im Finale 2-mal gekommen, Aber gescheitert beides Mal und gegen diese Vereine. Und aber ja, in Bamberg, glaube ich, wir waren immer in die erste vier Mannschaften in der Bundesliga in der Zeit, wo ich gespielt habe.
Und ich glaube, das muss man auch den Jüngeren vielleicht erklären. Das war ja damals auch eine andere Bundesliga in dem Sinne, dass, also wenn ich hatte damals zum Beispiel eine Dauerkarte bei der SG Braunschweig, als, nachdem die aufgestiegen waren. Und man hat echt geguckt im Spielplan, okay, wann kommt Ulm? Wann kommt Bamberg? Einfach weil man immer ziemlich genau wusste, wer da spielt. Also wenn Bamberg kam, wusste ich, ey, da kommen Nürnberger und Jekyll. In Ulm kam dann Jarvis Walker und Mike Knörr. Und so wusste man halt, krass, also an dem Wochenende darf man nichts vornehmen, ich will die unbedingt sehen. Und damals gab es wirklich auch so einen Wiedererkennungswert und einfach auch eine Identifikation mit den verschiedenen Vereinen. Und war das für euch damals als Spieler auch so? Also, ne, also war es bei euch auch so, ihr wusstet, okay, jetzt kommt Ulm, man wusste genau, wie die spielen, dann kommt Braunschweig, ne, mit Harald Stein, mit Zwitek. Also gab es da auch so eine Bekanntheit? Wusste man, was da kommt? Und war das irgendwie auch das Coole damals an der BBL, dass das irgendwie alles so bekannt war?
Well, ich glaube, in der Zeit war viel mehr Stabilität in der Mannschaft und war nicht so viele Wechsel, weil damals waren nur zwei Ausländer erlaubt. So ja. Jede Mannschaft hat 10 Deutsche gehabt. Und in die Deutsche normalerweise oder meistens sind in ihrem Verein geblieben. So jeder Verein hat ein paar Spiele, die Identification-Figuren sind. Und ja, wie du sagst, wenn die kommen, weiß jeder, oh, diese Spiele spielen wird für diesen Verein und für diese Mannschaft. So, das war, ja, wie du gesagt hast, ja, immer ein paar Spiele in jeder Mannschaft, die man richtig aufpassen muss und sagt, oh, okay, der kommt diesmal und wir müssen aufpassen.
Damals kam ja noch jemand anders, und zwar aber zum DBB. Und über den müssen wir natürlich sprechen, weil der ja jetzt auch am Wochenende, wahrscheinlich wirst du ihn auch treffen, vielleicht hast du ihn auch schon getroffen, Coach Pisic kommt damals da ja auch, oder ist schon ein bisschen vorher natürlich dann da, zum DBB. Das ist natürlich eine Ikone. Und ich frage mich immer, wir sehen ja heute den, ich will nicht sagen den ruhigeren Coach Svetislav Pisic, aber ne, ich denke schon, dass er zur Anfangszeit vielleicht noch ein bisschen impulsiver war, als er das heute war. Wie hast du das damals wahrgenommen? Ich glaube, weiß nicht, war er dein erster Trainer, der nicht so aus dem amerikanischen Raum kam? Oder gab es da schon jemanden vorher?
Nein, Ralph Klein war auch Trainer. Der war Trainer, als ich in der Europameisterschaft in 85 gespielt habe. Und Ralph Klein war ziemlich langer Trainer. Und dann wurde er ins 91 abgelöst. Und mein erstes Mal mit Coach Passage war, ich glaube, die Vorbereitung für die 92 Olympiade. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich in 91 mitgemacht habe. Das ist sehr lange her. Ich musste ein paar Jahre aussitzen wegen meinem Rücken. Ich hatte Rückenproblem damals. Und so ich habe, ich glaube, in die Weltmeisterschaft in 90 nicht mitgemacht. So 92 war das, wo ich ihm zum ersten Mal mit ihm ja in einer Mannschaft war.
Mhm. Was war dein Eindruck? Ich meine, das ist was anderes, glaube ich, wenn ein Trainer vom Balkan, sagen wir mal, kommt, als wenn das ein Trainer aus Israel ist oder aus den USA.
Wie du sagst, er hat ein Temperament gehabt und er war ziemlich streng und ich finde, dass sein Typ war sehr wichtig für deutsche Basketball damals. Mhm. Wir brauchten jemanden, der sagt, was los ist und was wir machen müssen, um besser zu werden. Dass wir eine Mannschaft, die mit den anderen Ländern in Europa mithalten können. So, ich fand, der war der Idealtrainer in dem Moment, dass er damals reingekommen ist.
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wenn du jemanden hast, der Ziele sieht, die du vielleicht selber als Mannschaft gar nicht siehst und auch weiß, wie man da hinkommt, oder? Weil man einfach dann auch den Weg dann vorgegeben bekommt, oder?
Well, er hat früher Erfahrung mit seinen anderen Mannschaften, wo er vorher trainiert hat und der hat diese Erfahrung reingebracht. Da war nur ein bisschen ein Problem mit dem Übersetzung. Er konnte kein Deutsch sprechen, als er erst rüberkam. zu uns. Und so, das war ein Lernungsprozess, dass er mit uns kommunizieren kann. Für die erste Jahr mindestens hat er einen Übersetzer gehabt, so dass wir verstehen konnten, was er sagen wollte. Aber das war auch manchmal lustig in den Halbzeiten, wo er nicht so glücklich war mit unserem Spiel, dass er uns anschreit und manchmal minutenlang da anschreit und dann der Übersetzer dann sagt ganz ruhig, ihr müsst besser Verteidiger spielen.
Ich habe das einmal erlebt in der alten Waage, die Halle kennst du ja auch noch in Braunschweig. Das hatte damals er als Trainer mit Albert Berlin bei Braunschweig gespielt und in der Halbzeit war es mehr oder weniger unentschieden und ich weiß, dass wir damals von der Tribüne dann runtergegangen sind, ich weiß gar nicht, auf Toilette oder irgendwas kaufen und dann kamen wir aber an der Auswärtskabine vorbei, also nicht direkt, aber halt so, sie war ja unter der Tribüne quasi und du hast den schreien hören halt unten, wie gesagt, in der Halbzeit in der Kabine, obwohl du halt dann da beim Würstchen holen standest. Also von ihm habe ich so viele Geschichten gehört. Also du musst irgendeine Geschichte musst du mir auf jeden Fall erzählen. Also ich habe schon von Moritz Kleine-Bockhoff, mit dem ich zum studiert habe ich schon Geschichten gehört, von Stefan Beek natürlich. Was ist deine schönste Pesisch-Geschichte?
Oh, meine schönste Pesisch-Geschichte ist vielleicht, ich glaube, bei jedem Training hat er gedacht, dass er mich schlagen könnte bei 3 Punkte werfen. So, ach, okay. So, er hat nicht aufgegeben. Er wird sagen, Mike, hier, wir müssen schießen. So, wir mussten ein paar Dreier werfen und er hat immer versucht, und du weißt, wie competitive er ist und er wollte unbedingt mich schlagen, aber er hat das nicht geschafft. Und der wurde immer sauer, aber hat er aufgegeben? Nein. So, das war unsere Sache, dass wir fast bei jedem Training ist er gekommen und sagt, okay, ein paar Würfe, und aber hat er nie Erfolg. Er wird bestimmt sagen, dass er mich geschlagen hat, aber das stimmt
nicht. Ja, da frage ich ihn, wenn ich ihn sehe. Er hat ja wie bei jedem Spieler gefühlt immer eine Sache gehabt, die er dann so immer wieder kritisiert hat, also so ein Pet-Peeve. Was war das bei dir? Gab es irgendeine Sache, wo er immer wieder drauf rumgeritten ist?
Weißt du was, er war nie so zu mir. Ich weiß nicht warum, aber er hat nie mich angemacht oder angeschrien. Und vielleicht wie bei anderen Spielern. Und er hat einfach, vielleicht war ich ein bisschen älter, ich war über 30, als ich mit ihm oder für ihn gespielt habe. Vielleicht dachte er, es ist nichts mehr zu ändern bei mir. Hat keine Hoffnung. Lass ihm spielen, wer er will. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt und sehr gutes Vertrauen zwischen uns beiden.
Dann lass uns doch noch über 92 und 93 zum Abschluss sprechen. Das sind ja so die beiden so großen Leuchttürme, wo es um die Zeit geht, um deutschen Basketball. Und ich würde sagen, das sind auch so die beiden Momente, wo eigentlich all das, was wir heute ja auch sehen, mit WM, EM, das hat alles, lässt sich alles zurückführen, finde ich, auf diese beiden Sommer von euch. Eben, dass ihr 92 es schafft, mit dem Quali-Turnier dabei zu sein. Ihr gegen Stream-Team spielt und dann 93 natürlich die Europameisterschaft im eigenen Land. Aber klar, alles bei 92 denken natürlich alle an dieses Spiel gegen die USA. Wie war das damals für dich? Also du hast ja auch zweistellig gepunktet in dem Spiel. Klar, viele haben noch so vor Augen, wie damals die Gegner mit Jordan und Magic und so ihre Fotos auf dem Feld gemacht haben. Aber wie bist du damals an dieses Spiel rangegangen? Wie hast du das erlebt, diese 40 Minuten gegen Team USA?
Erstens muss ich sagen, ich meine, in der Zeit, wo Passage angefangen uns zu trainieren hat, hat er eine ganz tolle Sache gemacht. Das war das erste Mal, wo wir richtige Trainingslager hatten in einem schönen Ort. Mhm. Wir sind beide Mal vorher mit Frauen nach Bad Griesbach gefahren für 2 Wochen. Und diese Sache, was er da eingebracht hat, hat uns sehr geholfen, dass wir seine Mannschaft zusammengekommen sind für diese 2 Turnieren, Olympiade und Europameisterschaft. Was war Ihre Frage nochmal? Was war deine Frage?
Wie du das Spiel 92 gegen Team USA erlebt hast. Also war das auch so ein Schockmoment? Ja, nee, kein Scherz. Ich finde das eine tolle Info. Ich wusste das nicht mit Bad Griesbach.
Ja, und 92 die Olympiade gegen USA. Da für uns, das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Und die Leute, die du im Fernsehen immer siehst, die Michael Jordan, der Magic Johnson, Larry Bird, und die sind auf die Parkett mit dir und du musst gegen die spielen. Ich erinnere mich, dass in der ersten Halbzeit habe ich kaum Punkte gemacht. Ich wurde ein paar Mal geblockt von Patrick Ewan und noch jemand. Und ich dachte, na, das gibt's doch nicht. Das ist viel schwieriger, gegen die Chiefs zu spielen. Zweite Halbzeit wurde ich ein bisschen besser, aber ich glaube, das Spiel ist so schnell vorbeigegangen, weil so viel Sachen passiert ist. Und es war volle Kulisse. Da waren, es war ausverkauft und sowas. Und da waren sehr viele Interesse an die Dream Team. So ein Teil zu sein, war sehr schön für uns.
Aber du hast keine Fotos mit irgendwem gemacht auf dem Feld, oder?
Nein, das mache ich nicht. Ich bin nicht so ein Typ, der sowas macht, und ich habe das nie gemacht in meiner Spielkarriere, obwohl ich gegen und mit sehr gute Spiele gespielt haben, sehr bekannte.
Dann noch 93 in München. Das ist ein Moment, den ich persönlich auch nie vergessen werde, und du mit Sicherheit auch nicht, weil du hast ja sogar gespielt. Aber Nürnberger auf Welp, dieser Moment, ich kann mich gar nicht erinnern, warst du da auf dem Feld, warst du auf der Bank, wie hast du das erlebt, diesen letzten Korb?
Ich war auf dem Spielfeld, ich war auf der linken Seite und bei der Drei-Punkte-Linie, ich erinnere mich genau an diese Zeit, Kai Nürnberger ist gekommen und dann gleich gezogen und ein richtig toller Pass für Chris, und Chris hat ganz cool den Dank gemacht und daran auch gefoult. Ich meine, das war ein einmaliges Erlebnis, sowas dabei zu sein, und dass das letztendlich zu uns zum Sieg gebracht. Das war sehr toll. Ich werde nie vergessen.
Wie war das danach? Also wie habt ihr gefeiert? Ich meine, ihr wart in München. Ich glaube, es gibt ja eine Geschichte, dass Henning Harnisch irgendwo am nächsten Tag an irgendeinem See aufwacht, mehr oder weniger allein. Aber
ich habe von dieser Geschichte auch gehört, aber ich weiß nicht mehr davon. Wir haben eine kleine Feier danach gemacht, und dann bin ich mit meiner Frau irgendwo anders, haben ein bisschen gefeiert, und es war sehr toll, und wir haben ja schön gefeiert, aber solche Sachen, was Henning gemacht hat, habe ich nicht gemacht.
Er weiß wahrscheinlich selber nicht mehr
so richtig. Er weiß auch nicht, was er gemacht hat.
Ja, genau. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Warum bist du nur in Deutschland geblieben? Also ich meine, zu der Zeit damals gab es ja auch schon Geld im Süden von Europa zu verdienen. Gab es da nie Angebote, oder gab es Angebote, aber du wolltest einfach nicht?
Nein, es war zu spät. Ich habe mich wohl in Deutschland gefühlt. Ich habe meine Frau da kennengelernt, und wir haben einen Sohn bekommen, als ich in Deutschland war. Mein Sohn wurde 1990 geboren. Und in der Zeit hätte ich als Ausländer spielen müssen. Und ich weiß, dass es viel schwieriger ist. Du machst ein oder zwei schlechte Spiele und du bist da rausgeflogen. Und dieses Bosman-Urteil ist erst, glaube ich, 1995. gekommen. So, da war ich schon 36 und ein bisschen zu alt, im Ausland zu gehen. So, deswegen bin ich in Deutschland geblieben.
Spielst du heute noch Basketball? Hast du irgendwie einen Korb im Garten oder gar nichts mehr?
Gar nichts mehr.
Ein bisschen.
Ich habe aufgehört 1999. Danach habe ich Jugend trainiert in Kanada. 10 Jahre lang, und in der Zeit habe ich auch ein bisschen gespielt und rumgeschossen und sowas, aber nicht ernst gespielt. Für mich war das die Zeit, wo ich Competitive Basketball gespielt habe, Professional Basketball, die Höhepunkt, und ich wollte nicht einer von denen sein, die pumpstig ist und versucht zu spielen und immer Schmerzen hier und da, und so, ich habe nicht mal damit angefangen. So, ich bin total weg vom Basketball gegangen, und immer noch heutzutage, ja.
Siehst du, das eint uns dann auch wieder zum Abschluss, weil ich will immer noch irgendwelchen Gruppen von irgendwelchen Ü45 Teams hier in Wolfsburg, die mir sagen, einmal im Jahr sagen sie, ey, wie sieht's aus, hast du nicht Bock? Und ich immer so, nein, die Zeit ist vorbei, ich will kein betreutes Basketball. Ich bin zu lange raus. Aber ich bewundere jeden, der das noch macht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Aber ich glaube nicht, dass ich das nicht mehr schaffen konnte. Und das war eine Entscheidung, die ich gemacht habe, als ich aufgehört habe. Und ich wollte andere Sachen machen. Und ich weiß, dass John Dranzella, ein ehemaliger Mitspieler in Göttingen und auch in Berlin, der hat weiter gespielt und er hat auch für die U50-Mannschaft gespielt. Okay. Und ich weiß nicht, ob er noch spielt. Er hat mit Matzi Strauß in einer Mannschaft gespielt und ab und zu habe ich von denen gehört und wüsste auch mitspielen und so, aber ich habe gesagt, nein, ist nichts mehr für mich.
Aber immerhin dann morgen Abend, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch heute raus, über das Freitagabend, gibt es ja dann The Night of the Legends. Hast du schon mit einigen von den alten Kollegen Kontakt jetzt, die du da treffen wirst?
Nein, noch nicht. Stefan wollte, dass ich keinen Kontakt mit den anderen, es sollte eine Überraschung sein. So, ich weiß nicht, wer kommen wird und wer nicht. Und wir bleiben in Kontakt. Wir haben die 93er-Gruppe, wir haben ein WhatsApp-Group-Chat. Okay. So, wir hin und da, Geburtstage und Weihnachten und sowas, wir melden uns und sagen Hallo zu jeder und ja, wir machen das. Aber ich habe keine gesagt, dass ich hier in Deutschland bin. So, Stefan wollte unbedingt, dass ich keine sage.
Ja, muss man sagen. Stefan Hamann ist ja der Kopf hinter der ganzen Operation. Dann werde ich auch es niemand verraten, bis wir uns dann hoffentlich morgen Abend sehen. Da freue ich mich morgen Abend drauf. Ich werde auch dabei sein. Ich hoffe, wir kriegen ein Foto zusammen hin. Das wäre sehr wichtig.
Auch.
Aber jetzt kennen wir uns ja. Mike, dann ja, würde ich sagen, bis morgen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, trotz Jetlag und allem. Und dann ja, sehen wir uns am Freitag.
Sehen wir uns morgen. Vielen Dank auch. Dankeschön.